Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Sehr herzlich heiße ich Sie willkommen zu einer neuen Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Wir befinden uns zurzeit im Epheserbrief Kapitel 1. Paulus hat den Christen in Ephesus geschrieben, dass sie und natürlich auch alle anderen Christen mit allem geistlichen Segen durch Christus überschüttet worden sind. Anscheinend war es wichtig, die Epheser daran zu erinnern. Und für uns heute ist es ebenfalls eine wunderbare Botschaft. Wie schon in der letzten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel, so stehen auch diesmal aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes die Verse 3 und 4 im Mittelpunkt. Hier sind sie noch einmal zur Erinnerung. Paulus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Der Apostel Paulus sagt, dass Gott der Vater uns in ihm erwählt hat, ehe der Welt Grund gelegt war. Das bedeutet mit anderen Worten, Gott plante unsere Rettung schon lange im Voraus, sogar bevor er die Welt schuf. Sein Sohn Jesus Christus ist der eine, welcher zur gegebenen Zeit herabkam. Und zu der von Gott bestimmten Zeit errang er unser Heil am Kreuz. Gott, der Heilige Geist, ist es, der seitdem Gewissen überführt und zum Glauben an Christus führt. Er bringt uns persönlich an den Punkt, auf Christus zu vertrauen. Er lässt uns auch erkennen und begreifen, dass Gott gnädig ist und dass Gott deshalb unsere Rettung durch Jesus Christus erwirkt. Die folgende Geschichte liegt schon viele Jahre zurück. Ein junger afroamerikanischer Mann wollte in Memphis einer konservativen Gemeinde beitreten. Die Gemeindediakone führten ein Gespräch mit ihm, um seinen Glauben zu prüfen. Die erste Frage lautete: Wie wurdest du gerettet? Er antwortete: Ich tat meinen Teil, Gott tat seinen Teil. Aha, dachten die Diakone und fragten natürlich, was denn die jeweiligen Teile seien. Der junge Mann erklärte: Mein Anteil war, dass ich sündigte. Dann rannte ich so schnell von Gott weg, wie meine rebellischen Beine mich trugen und mein böses Herz mich führte. Aber wissen Sie, was Gott gemacht hat? Er ist hinter mir hergelaufen, bis er mich schließlich erwischte. So viel zum Thema Errettung. Ich glaube, liebe Hörer, dass kein theologischer Lehrsatz es besser ausdrücken kann. Gott erledigt das mit der Rettung. Unser Teil ist die Sünde. Ein in den USA sehr berühmter Prediger der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich Harry Allen Ironside, erlebte selbst und predigte unermüdlich, dass wir absolut gar nichts zu unserer Rettung hinzutun können. Auch wenn wir noch so fromm leben. Hierzu erzählte er gern die folgende Geschichte. Ein kleiner Junge wurde einmal gefragt, ob er schon Jesus gefunden habe. Da antwortete der kleine Kerl: Ich wusste gar nicht, dass er verloren gegangen ist. Aber ich war verloren gegangen und er hat mich gefunden. In Johannes 15, Vers 16 wird berichtet, was Jesus zu den Seinen sagte, als sie im Obergemach eines Hauses versammelt waren. Nämlich: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Der Epheserbrief sagt uns mit anderen Worten: Gott erwählte Christen vor der Gründung der Welt. Das schließt klipp und klar aus, dass Sie und ich diese Wahl getroffen haben. Gott erwählte uns. Und ganz gewiss nicht, weil wir so gut sind oder Gutes tun, sondern er erwählte uns, damit wir etwas Gutes tun. Die Entscheidung, alle Menschen zu retten, liegt allein bei der souveränen Weisheit und Güte Gottes. Der englische Erweckungsprediger Charles Spurgeon sagte einmal humorvoll: Gott wählte mich, bevor ich zur Welt kam, zum Glück, denn sonst hätte er mich nicht ausgewählt. Das bringt es auf den Punkt. Gott hat uns erwählt, weil er so gütig ist. an unserer Güte kann es nicht gelegen haben. Damit übernimmt Gott die Verantwortung. Es liegt an ihm, ob es einen Weg heraus gibt. Und es liegt an ihm, dass es einen Weg heraus gibt. Das heißt andererseits auch, dass unsere Begrenztheit und Sündhaftigkeit, so groß sie auch sein mag, Gott nicht von seinem Plan abhalten kann. Und das macht es so wundervoll. Göttliche Erwählung ist die schlichte, aber wertvolle Wahrheit, dass es allein an Gottes souveräner Entscheidung liegt, an seiner Wahl. Das Volk Israel liefert uns hierzu ein Beispiel. Wir lesen in Amos 3, in den Versen 1 und 2, »Höret, was der Herr wider euch redet, ihr Israeliten, wider alle Geschlechter, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, darum will ich auch an euch heimsuchen all eure Sünde.« Also, das Volk Israel wurde aus allen Völkern der Erde herausgesucht. Israel hatte nicht die Wahl. Gott hatte auch in diesem Punkt weitere Pläne, denn durch Israel weitete er seine Erwählung auf die Völker aus. Petrus erklärte dies auf der Apostelversammlung in Jerusalem und legte Gottes Weg dar, indem er wiederum aus Amos zitierte. Über die Absicht Gottes sagte er, Gott wird sich den Israeliten wieder zuwenden, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr. Soweit Apostelgeschichte 15, Vers 17, mit einem Zitat aus dem Amos-Buch, Kapitel 9. Und zu welchem Zweck erwählte uns Gott? Wir kehren zum Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4 zurück. Dort finden wir die Antwort. Gott hat uns erwählt, Zitat, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Das Wort Gottes erklärt uns, dass Gott uns erwählt hat, um uns zu heiligen. Das heißt, damit wir zu ihm gehören, sprich heilig sind. Das ist sozusagen die Vorderseite der Medaille. Es hat etwas mit dem inneren Menschen zu tun, der Veränderung von innen heraus erlebt. Gottes Erwählung erfordert ein ihm geweihtes, in diesem Sinne heiliges Leben. Gnade Gottes ist es, dazu befähigt worden zu sein. Wer jedoch sagt, ich bin erwählt worden und errettet durch Gnade, dann kann ich jetzt tun, was mir beliebt. Wer so etwas sagt, der ist nicht erlöst von der Sünde und hat die Gnade nicht wirklich angenommen. Wenn jemand weiter in der Sünde lebt, dann nur, weil er ein Sünder ist, der noch nicht gerettet ist. Denn bei einem Geretteten wird die Veränderung im Leben sichtbar. Paulus antwortet auf dieses Argument, die Gnade als Vorwand zur Sünde zu nehmen, im Römerbrief am Anfang von Kapitel 6 folgendes. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? In Epheser 1, Vers 4 steht, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Das ist die Rückseite der Medaille. Wie meine ich das? Nun, es ist Gottes Sicht auf den Gläubigen in Christus. Gott sieht diesen Menschen aufgrund von Jesus als makellos an. Auch hierfür nennt Gott uns ein Beispiel aus dem Volk Israel. Gott erlaubte es Biljam nicht, Israel zu verfluchen oder einen Makel an Israel zu finden. Wir lesen im vierten Buch Mose, Kapitel 23, man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jauchzt dem König zu. Wären wir in das Lager Israels hinuntergegangen, hätten wir gesehen, dass Gott dort sehr wohl Fehlerhaftes fand. Er richtete die Israeliten und heiligte und reinigte das Lager. So wirkt und arbeitet Gott heute an seinen Kindern. Er hat uns erwählt, um uns zu reinigen und zu heiligen und untadelig zu machen. Das bedeutet, unser Leben hat sich verändert. Gottes Wille für seine Kinder ist, dass sie ein Leben führen, das nicht mit Schmutz besprenkelt ist. Gott hat alle nötige Vorsorge getroffen, um jeden Makel zu entfernen. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief am Anfang von Kapitel 2, »Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Man könnte also sagen, die Vorsorge Gottes ist Christus. Durch sein Opfer vergibt uns Gott. Er überwindet für uns die Herrschaft der Sünde. Gott schenkt uns durch Jesus Versöhnung. Deshalb sagte Jesus Christus über sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 2 haben wir gerade vernommen, Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Diese Schriftstelle antwortet nebenbei gesagt auch auf die irrige Lehrmeinung, dass Christus nur für gewisse Auserwählte starb. Das bezeichnet man als eingeschränktes Sühneopfer. So ist es aber nicht. Die Schrift sagt klipp und klar, dass Jesus für die Sünden der ganzen Welt starb. Gott erließ die Anordnung, dass ein Opfer für uns auf Erden gebracht werden soll. Und das ist Christi Tod für uns. Wir können versuchen, fortzulaufen und zu sagen, ich gehöre nicht dazu. Doch Gott will es anders. Wir sind auserwählt, wenn wir seine Stimme hören. Wir wiederum haben die Freiheit zu entscheiden, ob wir auf seine Stimme hören wollen oder nicht. Wenn wir uns dies bewusst machen, erscheint es uns umso herrlicher und wunderbarer, dass Gott im Himmel uns hier unten ausgesucht und gerettet hat. Ich will nicht behaupten, dies alles gänzlich zu begreifen, aber ich glaube es. Wie schon gesagt, Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sagt er selbst von sich. In Johannes 10, Vers 9 sagt er auch, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Diese Tür stelle ich mir wie ein enges Gattertor vor. Darüber steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So verstehe ich, dass der Eingang eng und schmal ist, eben Jesus allein, und der Weg dahinter jedoch immer weiter und breiter wird. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus es so, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das Leben, und nicht nur das, sondern das Leben in voller Genüge will er uns geben. Der Weg mit Jesus wird nach dem engen Beginn wirklich immer weiter. Volle Genüge heißt, der Krug läuft über. In Johannes 6, Vers 37 sagt Jesus, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es gibt die Sache mit dem freien Willen. Wir haben die Entscheidungsfreiheit, das enge Türchen nicht zu nehmen, sondern uns abzuwenden. Aber jeder, der zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Wichtig ist, jeder trifft selbst die Entscheidung, zu Jesus zu kommen oder auch nicht. Von Gottes Seite steht die Einladung. Sie ist sozusagen offiziell an alle Menschen ergangen. Gott hat die Einladung ausgedehnt auf jeden, der zu ihm kommt. Der berühmte Evangelist Dwight Lyman Moody pflegte ganz einfach zu sagen, die, wer zu mir komme, sind die Auserwählten. Die Verweigerer gehören nicht dazu. Liebe Hörer, glauben Sie niemandem, der sagt, Sie könnten nicht zu den Auserwählten gehören. Im Gespräch mit Nikodemus bekräftigte Jesus, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nachlesen können Sie das im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Alle, die an ihn glauben, oder anders gesagt, wer zu mir kommt. Damit bin ich gemeint. Und Sie. Gott meint Sie und mich, liebe Hörer. Wir gehören zu den Auserwählten. Wir haben nicht das Recht zu behaupten, wir gehörten nicht dazu. Wer in seinem Herzen Ja sagt zu Jesus, der kommt zu ihm. Das ist alles. Irgendwelche Vorbehalte, die von manchen ins Feld geführt werden, gibt es nicht. Das große Hindernis ist die Sünde in unserem Leben, die unter der Verurteilung der Bibel steht. Aber zu Jesus kommen heißt ja umkehren, sich abkehren von der Sünde. Das heißt, in Bezug auf die Sünde vollzieht sich ein klarer Sinneswandel. Kurz gefasst steht diese Sendung unter dem Motto Erwählt. Wir befinden uns noch immer am Anfang des Epheserbriefes. Aber schon dort, in Kapitel 1, Vers 4, hat Paulus festgestellt, denn in ihm, in Christus, hat er, nämlich Gott, uns erwählt. Immer wieder betont das Wort Gottes, dass Gott souverän und frei entscheidet. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ab Vers 13 heißt es, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung, durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Und ganz am Anfang des 1. Petrusbriefes lesen wir, wie sich Petrus an die Christen in verschiedenen Regionen wendet. Er schreibt an die Christen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Sehr bemerkenswert ist es, dass Erwählung und Heiligung wohl unverrückbar zusammengehören. Und beides in Christus. Gemäß Epheser 1, Vers 3 sind wir erwählt, um heilig zu sein. Nach dem 2. Thessalonicher Brief hat Gott uns erwählt in der Heiligung. Und im 1. Petrusbrief ist davon die Rede, dass Gott Ausländer auserwählt und ausersehen hat durch die Heiligung. Ich erinnere noch einmal daran, Gott hat uns gerettet, weil wir sündig sind und nicht, weil wir gut sind. Paulus formuliert es im Römerbrief Kapitel 9 wie folgt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Paulus zitiert hier aus dem 2. Buch Mose Kapitel 33. Mose war ins Gebet zu Gott gegangen und Gott gab ihm die Antwort, Mose, ich werde dein Gebet erhören, aber nicht, weil du der Held Mose bist, sondern wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Es liegt nicht am Wollen oder Mühen des Menschen, sondern allein an meinem Erbarmen. Eine sehr anschauliche Glaubensgeschichte hierzu finden wir meines Erachtens in Apostelgeschichte Kapitel 27. Paulus befand sich auf einer Schiffsreise auf dem Mittelmeer und ein fürchterlicher Sturm zog auf. Alle waren im Begriff, Schiffbruch zu erleiden. In dieser Lage sprach Paulus die folgenden Worte. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Gott hat dem Apostel Paulus seinen aktuellen Plan erklärt und gibt ihm in seiner Vorsorge und Weisheit eine Zusage für alle, die mit Paulus reisen. Das ist ein gutes Beispiel für Gottes Vorsehung. Gott hat eine Entscheidung, eine Wahl getroffen und entsprechend führt er es aus. So ist es auch mit der Erwählung. Gott erwählte jeden auf dem Schiff, dass er mit Paulus sicher an Land kommen sollte. Soweit ist dies recht gut zu verstehen. Doch kurz darauf kam es zu einem Zwischenfall. Paulus beobachtete, dass ein paar Matrosen heimlich das Rettungsboot vorbereiteten, um auf eigene Faust ihre Haut zu retten. In Apostelgeschichte 27, Vers 31 lesen wir, wie Paulus darauf reagierte. Paulus sprach zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Der Hauptmann nahm ernst, was Paulus sagte, und wies an, die Flucht zu verhindern. Also, Gott hat Paulus zugesagt, alle zu verschonen, die mit ihm fahren. Alle, die aus Unglauben handeln, das heißt, die nicht darauf vertrauen, was Gott sagt, sind somit nicht mehr in Gottes Rettungsplan inbegriffen. Der Hauptmann allerdings hatte es begriffen, und Paulus ermutigte alle und ging mit gutem Beispiel voran. Er vertraute darauf, dass sie bald auf Sand auflaufen und an Land kommen würden. Darum sagte er zu allen: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen im Schiff 276. Und nachdem sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr. Die hatte ein flaches Ufer. Soweit aus der Apostelgeschichte, Kapitel 27, die Verse 33 bis 39. Man könnte meinen, dass es nun alle verstanden haben müssten, denn zum Teil war schon eingetreten, was Gott Paulus zugesagt hatte. Doch noch einmal kam es zu Panik unter einigen Soldaten. Aus der Angst heraus, die Gefangenen könnten fliehen, wollten sie sie lieber umbringen. Der Hauptmann jedoch glaubte den Worten des Paulus und unterband dies. In der Apostelgeschichte wird berichtet: Die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als erste ins Meer springen und sich ans Land retten, die anderen aber einige auf Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiffe da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. In der Tat, alle kamen gerettet ans Land. Genau so hatte es Gott zuvor bestimmt und vorausgesagt. Wie schwierig aber war es, für einige zu glauben. Dieses Erlebnis, niedergeschrieben in Gottes Wort, erklärt wunderbar anschaulich, wie das möglich ist. Gottes Vorsehung einerseits und unsere Rettung zur Heiligung, inklusive Entscheidungsfreiheit zu glauben, auf der anderen Seite. Nun haben wir eine ganze Zeit lang über Erwählung und Rettung nachgedacht, liebe Hörer. Ausgangspunkt unserer Überlegungen sind nach wie vor die ersten Verse von Epheser 1, speziell Vers 4, in dem steht: Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Die Erwählung Gottes bedeutet: Er hat uns erwählt, in dem Sinne, dass er uns mit hineingenommen hat, in seinen zuvor bestimmten Plan, allen Menschen sein Heil zukommen zu lassen. Die Rettung und Erlösung durch Christus gilt für mich und für jeden ganz persönlich. Zum Abschluss möchte ich Ihnen erzählen, was der Erweckungsprediger Charles Spurgeon auf die Frage erwiderte, wie er denn von Erwählten reden und gleichzeitig behaupten könne, dass jeder Mensch gerettet werden kann. Er sagte: Jeder kann gerettet werden. Hätte Gott es vorgezogen, jedem, den er auserwählt hat, einen gelben Strich direkt auf den Rücken zu malen, dann würde ich jedem, dem ich begegnete, das Hemd hochziehen, um zu sehen, ob er den Strich hat, und ihm dann das Evangelium predigen. Aber so hat Gott es nicht gemacht. Er hat uns beauftragt, allen das Evangelium zu verkündigen. Und er hat es so festgesetzt und versprochen, dass alle, die ihm glauben und alle, die zu Christus kommen, nicht weggestoßen, sondern gerettet werden. Gott hat dafür gesorgt, dass Sie und ich, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, zu den Geretteten gehören. Ich hoffe sehr, liebe Hörer, dass es auch für Sie ermutigend war, einmal tiefgehender darüber nachzudenken. Ein weiterer Begriff ist schon angeklungen, nämlich, dass Gott es zuvor bestimmt hat. Was das genau bedeutet, damit werden wir uns in der nächsten Sendung befassen. Bis dahin, auf Wiederhören. Und Gottes Segen mit Ihnen.